você não sabe como estou feliz depois que eu conheci você. Você não sabe como estou feliz depois que eu conheci você. Antes eu vivia triste, sem ter uma companhia. Agora que eu conheci você, a minha vida é só alegria. Existe dado, quem espera sempre alcança. Eu sempre tive a esperança, porque ninguém está jogado fora. O destino é quem diz. Hoje eu sou feliz, porque ninguém está jogado fora. O destino é quem diz. Hoje eu sou feliz. Você, você não sabe como estou feliz depois que eu conheci você. Você não sabe, você não sabe como estou feliz depois que eu conheci você. Antes eu vivia triste, sem ter uma companhia. Agora que eu conheci você, a minha vida é só alegria. Existe um ditado, quem espera sempre alcança. Eu sempre tive a esperança, porque ninguém está jogado fora. O destino é quem diz. Hoje eu sou feliz, porque ninguém está jogado fora. O destino é quem diz. Hoje eu sou feliz.
Which was realized in Vienna, and the exhibition was a kind of result of long-term research in the region, which Maria and myself did over almost 2 years in the framework of Manifesto 3, which took place in Ljubljana. And I was asked to do a show at this session, and my decision was to do a show about disillusionment. The exhibition was called Ausgebrannt. It was more about Vienna, the situation in Austria, but also addressing the region which is connected with Austria. And the secession has a big sponsor at the time, still a sponsor. The sponsor wanted to have this exhibition in Prague. And then a discussion started. Where can such a show be shown? I refused, first of all, because the show was specifically done for Vienna. And I said, it has no sense to bring this show to another place. And with Maria, we were talking about, because the sponsor wanted to be engaged in another institution. And it was really difficult to recommend an institution in Czech Republic. And we started in a discussion and talk with this Austrian bank, telling them that our opinion is that we have to engage differently, not to bring an exhibition from one place to another, instead of it to spend the money differently. And this was a quite kind of
Вот теперь сиди и слушай. Он не желал ей зла, он не хотел запасть ей в душу и тем лишить ее сна. Он приносил по выходным ей сладости, читал в ее ладонях линии, и он не знал на свете большей радости, чем называть ее по имени. Ей было где-то 36, когда он очень тихо помер. Ей даже не пришлось успеть в последний раз набрать его несложный номер.
Но в первый раз... Ja, hallo, hier ist Felicia Herrschaft. Heute haben wir Gäste, und zwar Transit, aber auch Tobi Meyer aus dem Kunstverein, der über das neue Programm im Kunstverein sprechen wird. Und Dora, ich hoffe, ich spreche das, Hegye aus Budapest. Und sie ist Kunsthistorikerin und Kuratorin und ist auch Projektleiterin von Transit. Ja, also vielleicht magst du anfangen über Transit.
Vielleicht kann der Tobi mal darüber erzählen, wieso Transit im Kunstverein.
Okay, dann fangen wir so an.
Ja, also wir haben ja im Moment die Transit-Ausstellung. Die Ausstellung läuft unter dem Titel Transit Auditorium Stage Backstage, eine Ausstellung in 32 Szenen. Das wurde im Dezember eröffnet und läuft bis zum 4. März. Und Transit haben wir als Netzwerk eingeladen innerhalb der Plattform Speaking of Others. Dies lief so im zweiten Stock im letzten Jahr und dieses Jahr weiter im Frankfurter Kunstverein. Das ist eine Plattform, in die uns die Möglichkeit gibt, mit externen Kuratoren, Netzwerken, Institutionen, Projekten zu kollaborieren und eben auch davon zu lernen, was in anderen Kontexten geschieht, und diese Kontexte bei uns einzuladen und mit uns zusammen eine Präsentation zu erarbeiten. Und da ging es eben in Kollaboration zwischen den Projektleitern, die ja aus Ungarn, aus der Slowakei, aus der Tschechischen Republik und aus Österreich gekommen sind, und uns darum, dieses Netzwerk in einem Ausstellungsprojekt oder abzubilden. Und die Projektleiter und Dora, die mich heute hier begleitet hat, ist eine davon, haben eben Künstler eingeladen, mit denen sie auch schon eben lange Zeit zusammengearbeitet haben, mitzukommen nach Frankfurt und ihre Arbeiten in diesem Kontext zu präsentieren. Und wie der Titel der Ausstellung ja auch schon so ein bisschen erzählt und vorgibt, ist es eben ein Auditorium, eine Bühne und ein Backstage-Bereich. Und in dem Backstage-Bereich werden dann die Arbeiten der Künstler über die gesamte Ausstellungsdauer präsentiert und finden jeweils für 2 bis 3 Tage einen Platz auf der Bühne und werden somit eben hervorgehoben. Somit kann man natürlich auch sagen, dass das Ausstellungsprojekt einen performativen Aspekt hat, also einen schauspielerischen Aspekt, und das wird natürlich auch noch verstärkt dadurch, dass teilweise Arbeiten der Künstler, die in diesem Projekt teilnehmen, auch Performances sind. Also wir haben ganz verschiedene Medien, ganz verschiedene Arten von Kunstwerken in der Ausstellung. Das geht eben von der Malerei bis zum Zeichnung, Videoarbeiten, Skulpturen und eben auch Performances. Und so stehen die Arbeiten so ein bisschen in einem Flux, also sie sind nicht ganz fest in dem Raum verankert, sondern bewegen sich im Raum. Und das ist eben interessant, weil so auch also verschiedene Konstellationen entstehen und man so mit der Ausstellung mitleben kann. Also das ist eben kein fixes Konzept, sondern es bewegt sich. Die Ausstellung wächst und der Besucher kann auch mit der Ausstellung wachsen. Das heißt, wir haben ein neben der Bewegung innerhalb des Raumes, wo die Arbeiten eben für 2 bis 3 Tage, wie gesagt, auf die Bühne kommen, auch ein Gesprächsprogramm und ein Performanceprogramm. Und ich bin natürlich auch heute ganz, finde ich ganz toll, dass wir eben auch zum Radio kommen durften und Dora und ich das Projekt hier vorstellen können, und möchten nachher eben auch eine Audioarbeit vorstellen, eine der mehreren Audioarbeiten, die auch in dieser Ausstellung vorgestellt werden. Das ist eine Arbeit von Thomas Maniek. Vielleicht können wir da nachher nochmal drüber sprechen. Vielleicht ist es auch ganz interessant für diejenigen von den Hörern, die gestern nicht im Kunstverein waren. Gestern hatten wir eine Gesprächsrunde mit den Projektinitiatorinnen und mit den Projektleiterinnen aus den verschiedenen Ländern, die eben über das Transit-Netzwerk gesprochen haben. Für diejenigen Hörer, die nicht da waren, kann die Dora vielleicht so ein bisschen erzählen, wie sie dazu gekommen ist, eben auch bei Transit mitzuarbeiten. Und in dem Kontext können wir uns dann vielleicht noch ein bisschen unterhalten, so was Transit ist und auch welche Arbeit Transit leisten kann. Und Dora.
Also ich möchte noch sagen, dass ich die Projektleiterin von Transit EU, also Transit Ungarn bin. Wir sind also vier Projektleiterinnen, Vit Havranek aus der Tschechei, also in Prag aktiv, Boris Ondrejčka aus Bratislava, Transit SK, Georg Schörhammer leitet Transit Österreich, aber Transit Österreich hat eine etwas andere Rolle. Und vielleicht zur Gründungsgeschichte von Transit. Es ist ein besonderes Netzwerk in dem Sinne, dass eigentlich ein kooperativer Sponsor diese ganze Idee vorangetrieben hat, besser gesagt Expertinnen angesprochen hat oder ein Gespräch sich ergeben hat mit den Expertinnen, was für eine Sponsoringform in diesen Ländern nützlich wäre. Und Maria Chlavajova, die selber aus Bratislava kommt und da das Soros Contemporary Art Center 10 Jahre lang geleitet hat und zurzeit in Utrecht einen zeitgenössischen Kunstraum, Basis für aktuelle Kunst leitet. Und Katrin Romberg, die früher in der Secession Kuratorin war und jetzt bis Ende des Jahres einen Kunstverein in Köln geleitet hat. Die beiden haben ein Konzept herausgearbeitet, wo die Grundidee war, dass man unabhängige Vereine in diesen Ländern gründet und lokale Experte darum bittet, ein Programm oder das Notwendige vor Ort zu machen. Das Programm hat 2002 in Prag und in Bratislava begonnen und vor einem Jahr in Ungarn. Und Transit Österreich hat eher eine Rolle übernommen, da ja in Österreich das Kunstsystem sehr weit entwickelt ist, also da noch eine Institution gebraucht wird, dieses Netzwerk zu verkoppeln und oder zu verbinden. Das heißt, wir treffen uns regelmäßig zweimal im Jahr in einer anderen Stadt, wo wir die lokale Kunstszene versuchen zu entdecken und dort lokale Expertinnen treffen. Und es ist sehr wichtig auch, dass wir unsere Gespräche weiterentwickeln als Netzwerk. Also es ist eigentlich ein Netzwerk, das sich während der Zeit aufbaut. Und was die lokalen Transits machen, sie reagieren alle auf die lokalen Bedürfnisse der dortigen Kunstszene. Das heißt, Bratislava und Prag haben in den ersten Jahren sehr viele Vorträge organisiert, internationale Leute eingeladen, auch um die lokale Kunstszene kennenzulernen. Und jetzt entwickeln beide Städte schon eigene Kunstorte. Also das heißt, Bratislava hat schon einen Kunstraum, das heißt Transit-Workshops, wo sie auch Ausstellungen, aber auch Gespräche und auch Ateliers für Künstler haben. Und in Prag wird ein Ausstellungs- und Organisationsraum im Sommer oder im Herbst eröffnet. Und in Budapest gibt es Transit seit einem Jahr. Und wir versuchen auch auf die lokalen Mangel oder Bedürfnisse zu reagieren. Das bedeutet, wir haben versucht, Programme zu organisieren, die auch die Szene ein bisschen zusammenbringen, also Leute in andere Rollen zu bringen, worin sie sonst spielen. Das heißt, wir haben Leute eingeladen, Filmprogramme zusammenzustellen, Künstler haben Filmprogramme zusammengestellt, wie auch Kuratoren aus verschiedenen Generationen. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt, der persönliche Zugang. Also, dass man kein thematisches Programm zusammenstellt, sondern einfach auch Vorlieben präsentiert und sich einander von anderen Richtungen kennenlernt. Wir haben auch ein Radioprogramm gemacht, das Transit Quote hat es geheißen, im ungarischen Radio, als Teil eines Kunstprogrammes, wo wir Leute eingeladen haben, 15 Minuten ein Programm selber zu gestalten. Das waren teilweise Audiowerke, aber auch zum Beispiel ein Report über die Berlin-Biennale, wo wir 5, 6 ungarische Besucher, die dort waren, ein Report erzählen ließen. Und unser vielleicht wichtigstes oder am meisten in Zukunft zeigendes Projekt ist die Free School for Art Theory and Practice. Und das ist eine freie Schule, die monatlich an einem Wochenende funktioniert wo wir ausländische Vortragende einladen, über ihre Aktivität zu sprechen und auch eine Diskussion zu generieren. Also immer auf die ungarische Kunstszene oder die dortigen Geschichten zu reagieren.
Und erzähl mal noch ein bisschen über die ungarische Kunstszene. Wie können wir das uns vorstellen, die wir hier in Frankfurt sitzen und ja so eine Reihe an Institutionen haben, Museum, Kunstverein, Portikus, Städelschule und dann ein paar kommerzielle Galerien und ein Publishing-Verlag. Wie sieht das in Budapest aus?
Ja, in Budapest, und ich glaube, das kann man auch über die anderen Städte sagen, gibt es eine Reihe von Institutionen. Also es gibt eine institutionelle Breite, aber oft sind diese Institutionen noch mit Leuten und mit Strukturen besetzt, die aus dem Sozialismus kommen, obwohl schon 15 Jahre vergangen sind. Das heißt, dieser Generationenwechsel, sowohl personal, sowohl in den Köpfen, oder also dieser mentale Wechsel, geht sehr langsam voran. Es ist jetzt ein gutes Zeichen, dass vor einem Jahr ein ganz junger Direktor in die Kunsthalle von Budapest gekommen ist, und er hat auch zwei junge Kuratorinnen mitgenommen, die auch international arbeiten, auch die Apple-Kuratorenschule gemacht haben, also wirklich schon mit anderen Begriffen arbeiten, also an einer zeitgenössischen Kunstauffassung einbringen. Das Ludwig-Museum, wo ich selber gearbeitet habe, ist eine der anderen wichtigen Institutionen. Dort ist aber das Problem, dass man sehr wenige eigene Produktionen macht, was man teilweise auf finanzielle Gründe zurückführen kann, aber auch eher eine Mentalitätsfrage ist, wo man denkt, es ist besser, internationale Ausstellungen zu importieren, als versuchen, sie selber zu produzieren. Und ich muss sagen, als ich dort als Kuratorin gearbeitet habe, habe ich sehr wenig Möglichkeiten gehabt, mich zu entwickeln. Also man hat nicht viel reisen können und man hat diese internationalen Kontakte nicht durch die Institution machen können. Und da muss auch ein Generationswechsel passieren. Sehr wichtig waren die Künstlerinitiativen in den 90er Jahren. Wir haben auch mit einer Kollegin eine Ausstellung darüber gemacht, die hieß Budapest Box, The Hidden Scene of the 1990s. Und da haben wir all diese Künstlerinitiativen präsentiert. Weil die Institutionen nicht gut funktioniert und nicht offen für Künstler waren, haben die Künstler einfach Räume übernommen, leere Lokale bespielt, oder die Künstlergruppe Little Warsaw, die hier auch in der Ausstellung präsent ist, die haben Gespräche organisiert in 2001, wo sie diese Reihe hieß The Artwork of the Week, wo sie ein Kunstwerk aus einer laufenden Ausstellung ausgewählt haben, den Künstler oder die Künstlerin eingeladen haben, und es war wirklich 30, 40 Leute, weil es war so ein Bedürfnis danach, über Kunst zu sprechen, über die Kunstwerke selbst. Das heißt, es ist ein zähes eine zähe Institutionslandschaft ist da, Und das wird noch sicher lange dauern, bis die Flexibilität lernen werden oder Möglichkeiten haben werden. Und in der Hinsicht ist Transit in diesen Städten sehr wichtig, weil das ist sozusagen eine virtuelle Institution, die ganz schnell und flexibel reagieren kann.
Und die Künstler, die jetzt aus Ungarn mit dir hergekommen sind, sind auch aus diesen Kontexten heraus gewachsen. Ich meine, es sind auch verschiedene Generationen, die du hier jetzt präsentierst. Also wenn man überlegt, Janos Sugar, der ja vorgestern bei uns im Kunstverein auch eine Performance gemacht hat, eine ganz interessante Arbeit, angelehnt an Robert Rauschenbergs Ausradierung von Willem de Koenigs Arbeit, wo Janosch eine Arbeit von Goran Djordjevic wieder sichtbar gemacht hat durch eine Ausradierung einer frühen Arbeit aus den 80er Jahren. Der also einer anderen Generation angehört, wie Little Warschau jetzt zum Beispiel. Wie siehst du, Dora, da den Dialog zwischen den Generationen in Budapest? Ist das findet der statt? Weil die kommen ja auch aus anderen Kontexten. Also wenn jemand jetzt sagen wir 25 ist, dann ist der auf die Kunstschule gegangen nach dem Fall der Mauer. Ne? Und jemand wie Janos Sugar hat das ja ganz anders mitbekommen.
Ja, so,
spielt das eine Rolle im Diskurs?
Sicher. Also ich meine, hier präsentieren wir eigentlich doch Künstler, die diese Übergeneration-Dialog auch machen wollen. Aber es ist nicht allgemein, das kann man schon sagen. Ich kann da als Hintergrund erzählen, dass beide Janos Sugar und Tamás Szentjúbi an der Akademie unterrichten, am Intermedia-Institut, also das eigentlich am progressivsten ist an der Akademie, wo man interdisziplinär arbeiten kann, weil sonst die Akademie sehr traditionell ist und wo Meister-Schüler-Relation auf der Malerei oder auf der Skulpturklasse herrscht.
Ja.
Und Tamás Szentjúbi hat ja schon in den 60er Jahren gearbeitet als Performance-Künstler, als Filmemacher, und er musste halt 75 das Land verlassen, weil ihm die Arbeit unmöglich gemacht wurde. Seine Filme wurden zensiert und er wurde dauernd beobachtet und es wurde ihm geraten, das Land zu verlassen. Und er ist dann 1992 wieder nach Ungarn gekommen, wo er dann eine Galerie gemacht hat und auch sehr wichtige Arbeiten. Zum Beispiel hat er 1993 den Freiheitsdenkmal, den vielleicht alle im Kopf haben, wenn man an Budapest denkt, der oben an so eine Frauenfigur mit einem Palmenzweig oben am Gellertberg. Und diese Skulptur hat er als Geist bekleidet, also das war wirklich so eine öffentliche Aktion und wirklich versucht hat, die Vergangenheit zu bearbeiten, also Geist der Vergangenheit zu sichtbar zu machen und damit auch zu bearbeiten. Janos Sugar war...
Wie lange blieb der dann verkleidet?
Ein paar Tage.
So lange doch, ja.
Ja, das war schon, da musste man schon Genehmigungen und sowas haben, weil
Das
ist ja eine 30 Meter hohe Skulptur.
Also es war keine Intervention in dem Sinne, dass es jetzt so eine Guerillataktik war, diese Statue zu verkleiden.
Das musste dann schon weg, aber einige Tage war zu sehen. Und Janos Sugar ist halt eine Generation, der sehr von Miklós Erdély beeinflusste, der auch ein Künstler in der Ausstellung ist, und auch Miklós Erdély hat eine sehr wichtige pädagogische Arbeit geleistet mit auch so einer sogenannten, man kann sagen, einer freien Schule oder so Kreativitätsübungen haben sie mit Dora Mauer organisiert, und die interdisziplinäre Denkgruppe Indigo hat er auch mitgestartet und da war Janusz Sugar noch ein junger Künstler und hat ihn sehr beeinflusst. Also es gibt diese durch Generationen zeigenden Linien und Little Warsaw, wenn wir jetzt die junge Generation nehmen, versucht gerade diese konzeptuelle Generation der 60er zu entdecken. So, sie haben Tomasz Szentjobi eingeladen, eine Aktion aus 73 zu wiederholen, und das hat er auch in deren Studio gemacht. Dass diese Aktion hieß Self-Punishment Aktion, wo er einen Eimer auf den Kopf gezogen hat und man hat Fragen zusammengestellt, die sich auf Freiheit bezogen, und die Besucher konnten ihn darüber ausfragen. Also was wir ja auch versucht haben zu präsentieren, dass es diese Kontakte oder diesen Versuch zwischen den Generationen wieder zu knüpfen, da ist. Und dass wir das auch als Aufgabe von Transit empfinden.
Und das ist ja auch was, was die Ausstellung so ein bisschen abbildet, ne? Vielleicht ist es dann ein bisschen abstrakter, weil wir das nur so punktuell darstellen können, indem wir eben den Janusz Sugar an einem Tag einladen und Little Warsaw an einem anderen. Little Warsaw kommen ja am 31. Januar für ein Künstlergespräch in den Kunstverein, und der Tomasz Szentjobi, den du gerade erwähnt hast, der kommt ja nächste Woche in den Kunstverein für eine Performance am 23. Januar um 17:30 abends. Das ist, da freuen wir uns natürlich auch, dass das so stattfindet. Und vielleicht kannst du noch ein bisschen was sagen. Du hattest vorhin erwähnt, Dora, dass die Arbeit von Transit auch über die Grenzen hinweg des Netzwerkes passiert. Ja? Also wir haben jetzt hier Transit aus Ungarn, Transit aus der Slowakei, Transit aus Österreich, Transit aus Tschechien. Wie findet die Konversation mit der umliegenden Region statt? Ist das auch eine Arbeit, die ihr vorantreibt, also dass man jetzt sieht, was passiert in Rumänien oder was passiert in Bulgarien, was passiert im Kosovo? Vielleicht ist das auch ein interessantes Gespräch für Felicia, die hier ja auch in dieser Region einiges gemacht hat und dort auch aktiv ist im Kosovo in dem zum Beispiel.
Also wie wir das im Gespräch auch gestern gesagt haben, interessanterweise müssen diese Kontakte auch aufgebaut haben. Das ist also eine falsche Vorstellung, dass diese Brüderländer sich so gut kennen würden, obwohl zum Beispiel in den 70er Jahren ziemlich aktive Kontakte gab zwischen ungarischen und polnischen Künstlern, die wurden nach Warschau eingeladen für Gruppenausstellungen und so. Also es gab gewisse Perioden, wo es aktivere Kontakte gab, aber für unsere Generation ist das alles wieder zu entdecken. Und da leistet zum Beispiel Transit Österreich eine wichtige Rolle, weil wir ja diese Reisen gemeinsam machen. Wir waren in Bukarest und wir waren jetzt in Belgrad und wir werden nach Moskau fahren. Also wir bekommen da eine Hilfe sozusagen, diese Region zu entdecken. Dann bei der Freien Schule ist es uns auch sehr wichtig, dass diese internationalen Leute, die wir einladen, mit den Teilnehmern Diskussionen zu führen, auch von unserer Region kommen. Das heißt, wir haben als Gast gehabt Branko Dimitrijević aus Belgrad, der ein Kunsthistoriker und Theoretiker ist und der dann natürlich über seinen eigenen Kontext auch sehr viel gesprochen hat, wo man wieder Vergleiche machen konnte. Was sind die Ähnlichkeiten, was sind die Unterschiede? Und so haben wir zum Beispiel über die Kosovo-Kunstszene sehr viel von der Kuratorinnengruppe WHW aus Zagreb gehört, die eine selbstorganisierte Plattform in Zagreb sind und auch eine sehr aktive Ausstellungsaktivität haben. Und sie haben die Kosovo-Kunstszene entdeckt und sie haben uns viele Videos von diesen Künstlern gezeigt. Also das heißt, dieser Dialog funktioniert ganz gut und wir sind sehr daran interessiert.
Ja, was passiert denn, wenn man als Kurator etwas entdeckt, zum Beispiel, und dann verstehen will, also oder etwas aktivieren will, was vielleicht vor Ort schon stattfindet, aber wie entdeckt man das, was noch aktiviert werden soll? Also wie reagiert ihr denn dann auf, oder wie geht ihr mit den Videoarbeiten dann um, die ihr entdeckt? Bedeutet das dann, dass man einfach nur versucht, Ausstellungen zu organisieren? Oder was ist das auch ein Anerkennungsprozess, der dann stattfindet, möglicherweise, in dem, wie man sich neu versucht auszutauschen, wie jemand in das Netzwerk eintreten kann?
Ja, also das ist sicher eine Möglichkeit, Ausstellungen zu machen, aber in dem Fall zum Beispiel für mich waren diese Kosovo-Videos sehr interessant, weil diese Künstler ja überhaupt keine Unterstützung haben. Ich meine in der Hinsicht, dass es überhaupt keinen lokalen Kunstkontext gibt. Also es gibt keine öffentlichen Institutionen, die sie unterstützen würden. Also sie müssen alles selber erarbeiten. Und diese Frische haben diese Videoarbeiten auch gezeigt und sehr gut ironisch auch thematisiert, finde ich, wie sie zum Beispiel, also ich kann jetzt keinen Namen nennen, daher ist es vielleicht schlecht, eine Arbeit zu beschreiben, aber ich kann mich an ein Video erinnern, wo das kann ich jetzt, das ist zu schwer zu beschreiben.
Aber wie du sagst, die Ausstellung ist ja immer nur eine Möglichkeit. Es ist ja dann in diesen Ländern auch wichtig, eben kunsthistorische Arbeit zu leisten, also dass aufgearbeitet wird, was passiert ist in den letzten 50 Jahren, oder dass man eben auch über Arbeiten schreibt, dass eben festgehalten wird, was verschiedene Arbeiten aussagen wollen, aus welchen Kontexten sie entstanden sind, und so einen gewissen Diskurs auch schafft über zeitgenössische Kunst. Und das ist ja auch was du leistest mit der Free School in Budapest, und das ist sicherlich auch ein Modell, dass wenn die Mittel es erlauben würden, in solchen anderen Ländern eben vervielfacht werden könnte, weil es eben auch so eine gewisse Regelmäßigkeit und so eine gewisse Struktur gibt und eben auch das Recht auf Teilnahme schafft für lokale Künstler oder Kunstinteressierte. Und du hattest ja schon so angefangen, da ein bisschen drüber zu sprechen. Ist das auch eine Idee von euch, dass ihr das eben kontinuierlich weitermachen wollt, diese Free School? Und ich meine, es ist ja immer schwierig, von Ergebnissen zu sprechen, und manchmal ist es ja auch gar nicht wichtig, Ergebnisse so direkt festzustellen. Aber als Projektleiterin kriegst du ja bestimmt auch so ein bisschen Feedback, was die Budapester oder die Ungarn mit dem Free School Modell anfangen können. Die Idee von Erziehung und war ja nun auch sehr stark in dem letzten Jahr, auch mit der Manifesta, die nicht stattgefunden hat und die jetzt so irgendwie neu in Berlin versucht wird zu restrukturieren. Und also vielleicht kann man da über den Erziehungs- oder über den Diskursansatz noch ein bisschen was sagen, weil ich das doch ganz wichtig finde und auch auf meinen eigenen Reisen durch die Region festgestellt habe, dass eben es natürlich wichtig ist, für die Künstler auch im Ausland auszustellen, aber dass auch eine sehr große Notwendigkeit herrscht eben für Diskussion und Debatte. Ne?
Ja, also Erziehung ist vielleicht ein falscher Begriff, sondern möglicherweise müsste man Zugang zu Bildungsmöglichkeiten sagen, oder?
Oh ja, Diskussion und Debatte. Ne?
Also, Education ist, glaube ich, weiter, als wenn man hier dieses deutsche Wort der Erziehung ansetzt. Ja, ich glaube.
Also diese Diskursstiftung ist auf jeden Fall eine sehr wichtige und sehr grundlegende Arbeit. Ich habe vor einigen Tagen einer amerikanischen Gruppe über die freien Schule gesprochen, und sie haben gefragt, ob man nicht findet, dass das ist so eine Mode jetzt in Europa geworden, diese Reformmodelle oder neue Modelle von Education. einzuführen und ob man nicht das Gefühl hatte, wenn man jetzt sozusagen ausländische oder internationale Lehrer oder Vortragende nach Ungarn holt, ob man nicht das Gefühl hat, man importiert was oder man lässt wieder was vor, Modelle vorzeigen. Aber ich denke, das ist so eine grundlegende Arbeit, überhaupt Modelle zu zeigen, weil es die nicht gibt. Also weil beide die theoretische Ausbildung und die praktische Ausbildung für Künstler so traditionell ist und diese Diskurs einfach überhaupt nicht öffentlich präsent sind. Und wir haben auch wirklich positive Zurückmeldung bekommen, dass es den Leuten sehr viel gibt. Also auch, es kommen nicht nur ganz junge Leute, sondern auch erfahrene Kuratorinnen, weil es einfach die Stelle ist, wo man sich unterhalten kann und wo man über aktuelle Fragestellungen hört und auch über die eigene Profession thematisieren kann. Also dieses Jahr haben wir zum Beispiel, laden wir oft Kooperativen ein, also das heißt zum Beispiel ist jetzt Maria Lind und Apollonia Schustesic am Programm dieses Wochenende, wo wir zeigen wollen, eine langfristige, erfolgreiche Zusammenarbeit einer Künstlerin und einer Kuratorin. Was bedeutet das? Wie können sich die beiden positiv befruchten? Also Maria Lind hat auch immer darüber gesprochen, dass sie sehr viel von den Künstlern lernt, dass die und in Ungarn sind noch diese Auffassungen gar nicht präsent. Also Künstlerinnen denken, Kuratoren sind machtvolle Leute und die haben dumme Konzepte, wo man halt Arbeiten produzieren muss. Also wir möchten wirklich ein positiveres Bild für die eigene Profession auch. Und es ist interessant, dass sich noch sehr wenige Künstler melden. Also da müssen wir noch sehr viel dran arbeiten, dass die Künstler überhaupt das Selbstverständnis bekommen, dass man als Künstler auch noch lernen kann. Nicht, weil das hat man diese Auffassung überhaupt nicht. Und überhaupt theoretische Ausbildung für Künstler kommt noch weniger in Frage als für Vermittler.
Ja, also ein wichtiger Aspekt ist vielleicht noch, was Schuss Martinez gestern auch in der Diskussion gesagt hat, dass es um Safe Collections geht. Also die Kontinuität ist sehr wichtig, indem wir diese Netzwerke über einen langen Zeitraum bestehen, aber in diesen Austauschprozessen. Aber wichtig ist, denke ich, auch, dass sie sicher sind, also dass es ein langfristiger Anerkennungsprozess auch ist, in dem, wie sich die Künstler und Kuratoren austauschen können und dass es auch Stabilität bedeutet in Regionen wie dem Kosovo, dass ja noch nicht mal diese staatliche Stabilität hat. Das wirkt sich ja aus auf die künstlerischen Ausdrucksformen möglicherweise. Und da hätte ich noch eine Frage, bevor wir auf die Arbeit kommen. Hat sich da etwas seit dem 11. September verändert eigentlich, in dem, wie diese Gruppen sich treffen oder wie sich die Netzwerke organisieren? Weil viele dieser internationalen Organisationen sind nach dem 11. September, also auch Soros und so weiter, sind nach Afghanistan zum Beispiel gegangen, um dort diese Bildungsarbeit weiterzuführen. Das heißt, ist da etwas weggebrochen eigentlich in diesen Netzwerken? Etwas an Möglichkeiten oder an Austausch? Oder hat das gar keine Rolle gespielt?
Also Soros hat sich ja aus dieser Region schon früher abgezogen, schon Ende der 90er Jahre, weil sein Konzept war ja, dass er da was aufgebaut hat und jetzt soll das funktionieren. Und das war lokal immer anders. An einigen Orten konnte anderes Finanzieren da in diese NGOs reingebracht werden. An anderen Orten hat es nicht so gut weiter funktioniert. Also ich denke, also dass es ganz gut ist, dass die Leute sich selbst organisieren müssen und dass da aus eigener Kraft was aufgebaut werden muss. Und
daraus entstehen ja dann auch neue Initiativen, wie zum Beispiel Transit, aus einer gewissen Notwendigkeit, Urgency. Nicht wahr? Also dass, wie du sagst, eben eigene Initiativen daraus entstehen, weil man eben so ein gewisses Grund, einen gewissen Grund geschaffen hat. Das ist vielleicht so, wie man diese Soros-Arbeit auch verstehen kann. Und sobald dieser gewisse Grund gelegt ist, das fällt eben auch zur Weiterarbeit der Eigeninitiative der lokalen Kunstszene dann so überlässt. Also so kann man sich das vielleicht vorstellen.
Ja, und
von daher ist es vielleicht natürlich eine gewisse Infrastruktur, die am Anfang zunächst wegbricht, aber eben auch eine gewisse Möglichkeit für Neues schafft einfach.
Und es ist jetzt auch eine Generation da, die gar nicht mehr auf öffentliche Subventionen oder so wartet. Also es gibt jetzt zum Beispiel in Budapest eine neue Ausstellungskooperative, Impex heißen die nennen sich auch zeitgenössische Service Center und sie haben überhaupt keine Ängste, wie sie sich finanzieren werden. Also,
warum nicht?
Die binden sich zum Beispiel an einem Lokal, wo sowieso also so Musik und also ein Tanzlokal eigentlich ist. Und sie wollen sich halt verschiedene Projektgelder holen, aber sie warten nicht auf öffentliche Subventionen oder stehen nicht da, wir haben kein Geld, sondern schon ein ganz anderes Selbstverständnis.
So, dann können wir ja...